Heute Morgen predige ich über Johannes Kapitel 10, Vers 11 bis 16 und 27 bis 30. Johannes 10, Vers 11 bis 16 und 27 bis 30. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Wer Mietling ist und nicht Hirte, wem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf raubt sie und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und bekümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirt werden. Meine Schafe hören auf meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich denke, dass Sie den Herdentrieb alle kennen. Da geht einer voran und viele folgen. Manchmal entdeckt man, dass das sehr gut war, dieser Masse zu folgen. Manchmal entdeckt man, dass das nicht schlecht war, aber das Ergebnis war nicht richtig. Oder ist man irgendwo gefolgt und steht jetzt vor einer Frage, für die man keine Lösung hat. Jeder von uns folgt öfters einmal dem Sog einer Mehrheit. Das sieht man schon bei der Mode. Plötzlich gefallen einem die Kleider nicht mehr, die man trägt, obwohl sie eigentlich noch gut in Schuss sind, aber nicht mehr modern. Das Schönheitsideal verändert sich. Was man sich gerade anschafft, da muss man ja auch irgendwie ein bisschen mithalten. Oder im Partnerschaftsverhalten verändert sich das Modell. Wer bestimmt die Richtung bei diesem Herdentrieb? Manchmal merkt man ja, dass man der Herde folgt, manchmal tut man es unbemerkt. Oft bestimmt der sogenannte Zeitgeist die Richtung, wobei die Frage ist, was ist das eigentlich, der Zeitgeist? Den kann man ja gar nicht greifen. Oder eine Ideologie, oder eine bürgerliche Moral, oder für manche auch eine Gegenmoral, dass sie sagen, wir machen bewusst alles anders. Oder die öffentlichen Medien. Der Mensch ist ein Herdentier. Die Frage ist nur, wer ist der Führer? Da gibt es so einen Schriftsteller, viele kennen ihn, der hat ein nettes Buch geschrieben, Die Farm der Tiere, gibt es inzwischen auch als einen sehr schönen Zeichentrickfilm, wo er alle Menschen mit Tieren vergleicht und dann beschreibt, wie sie sich so entfalten. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Dieses griechische Wort für gut heißt Kalos, vielleicht kennen Sie dieses schöne Fremdwort, Kallographie. Diese Kunst, schöne Schrift zu gestalten. Das heißt, das Wort Kalos heißt nicht nur gut, sondern es heißt auch schön und auch vollkommen. Jesus könnte also nicht nur sagen, ich bin der gute Hirte, sondern auch ich bin der vollkommene Hirte oder in einem sehr übergreifenden Sinn auch der schöne Hirte. Und dann fährt er gleich fort und sagt, ich gebe mein Leben für die Schafe. An der Stelle vergleicht er uns alle mit Schafe. Für die meisten ist das kein Kompliment, aber es ist ein biblischer Vergleich. Ein Schaf ist ein Tier, das von sich aus keine Orientierung hat. Außerdem ist es wehrlos, es kann sich schlecht verteidigen und deshalb braucht es entweder einen Hirten oder einen guten Zaun. Ein Hirte, der es führt und schützt, der weiß, wo es weitergeht. Oder ein Zaun, der sagt, also bis hierhin darfst du dich bewegen und dann ist Schluss. Jesus sagt also, Menschen sind wie Schafe, sie brauchen einen Führer. Und jeder wird das spüren, nur die Führer, die ausgewählt werden, sind so verschieden. Für manchen ist das irgendein Musikmensch, der talentiert ist oder auch nur okkulte Fähigkeiten hat und die Leute an sich zieht. Für den anderen ist es ein Politiker, der in Überlebensgröße auf Plakaten oder Felswänden abgebildet wird. Für manchen ist es irgendein religiöser Guru, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Für manchen ist es irgendein toller Sportler, den er verehrt und er möchte genauso werden. Es gibt so viele verschiedene Führer. Jesus sagt, Menschen sind wie Schafe, sie brauchen Führung, das heißt Orientierung. Und dann geht er gleich erstaunlich weiter. Er sagt, dass er sein Leben gibt für die Schafe. Das heißt, diese Schafe scheinen bedroht zu sein. Hier spricht er von einem Wolf. Wölfe gibt es bei uns hier in der Bundesrepublik nur in öffentlichen Tiergehegen und so ein paar sind irgendwo mal ausgebrochen, aber sie bilden eigentlich keine Gefahr. Und trotzdem sagt Jesus, diese Schafe sind von einem Wolf bedroht, der sie vernichten oder verstreuen möchte, der eine große Gefahr für sie bedeutet. Dieser Wolf in der Bibel ist letztlich der Teufel, der Menschen zerstreuen und orientierungslos machen möchte. Über das Stichwort Zerstreuung braucht man im Moment wahrscheinlich wenig zu sagen, wenn man gerade wieder sieht, wie ein Volk, das nirgendwo Heimat hat, zerstreut wird, wie es heimatlos auf den Bergen umherläuft, erfriert, ein bisschen versorgt und bemitleidet wird. Es gibt etwa 20 Millionen Flüchtlinge im Moment auf der Erde. Wenn man überlegt, wie viele Familien zerstreut werden, der Vater zieht dorthin, nimmt die eine Tochter mit, die Mutter zieht dorthin, nimmt den Sohn mit. Wie Zerstreuung auch in den Lebensüberzeugungen da ist, wie Menschen sich plötzlich anders orientieren und oft gar nicht wissen, ob das richtig ist. Der Wolfscharakter ist immer wieder deutlich. Oder hier ist auch noch die Rede von Mietlingen, die nur für ihre eigene Tasche arbeiten. Denken Sie an viele Führer, zum Beispiel fast im ganzen sozialistischen Bereich, die Millionen von Menschen geführt haben und ihnen eine neue Lebensphilosophie gaben, bis man feststellte, dass sie all das, was sie gelehrt haben, gar nicht praktizieren, dass sie ihre eigenen Taschen füllen, wie das jeder korrupte Kapitalist vielleicht auch tun würde. Und dass so ein kleiner Regierungschef seine 14 Autos fährt und so viele Villen hat und so viele Millionen auf seinem Konto hamstert und den anderen Leuten Solidarität verkündigt. Oder dass gerade im Moment Manager eines ehemaligen Handelskonzerns verklagt werden, sie hätten unter anderem über 1 Milliarde Mark veruntreut. Das heißt, diese Zerstreuung und dieses in die eigene Tasche arbeiten ist weit verbreitet. Oder denken Sie an viele Verladerampen von Firmen, was da alles verladen wird. Es geht ja nicht nur an die Kunden, sondern geht oft an den Freundeskreis. Macht man einen kleinen Kratzer dran und dann ist es wertlos und man kann es seinem Freund schenken oder noch für Privatzwecke ein bisschen billiger verkaufen. Arbeiten in die eigene Tasche. Führer, die selbst andere vernichten, denken Sie an eine Befreiungsbewegung in Südafrika, die sich bemüht, Menschen zu befreien und ihre eigenen abgesprungenen Mitglieder foltert und tötet, wie das immer mehr an das Tageslicht kommt, über eine Bewegung wie den ANC beispielsweise. Menschen, die führen und dabei vernichten, zerstreuen, verführen, Geld in die eigene Tasche stecken. Viele religiöse Gruppen sind sehr eng mit Geld verknüpft. Auch in unserer kleinen Heimatzeitung ist fast regelmäßig ein Inserat. Wenn man sein Leben neu meistern möchte, kann man da eine bestimmte Literatur kaufen von einem Ron Hubbard, Hubbard geschrieben, der so etwas über Dianetics einem auf Buchsektor mitteilt. Man muss dann Kurse besuchen und kann Hunderte und Tausende Mark von Geld dabei loswerden und wird eigentlich verführt von dieser Scientology Church beispielsweise. Aber das lässt sich sicher auf vieles ausdehnen. Führer, die verführen, die in die eigene Tasche arbeiten, die Leben zerstören, die Orientierung nicht erleichtern, sondern erschweren. Gerade dadurch, dass sie eine ganz klare Orientierung geben, aber oft in einer falschen Richtung. Jesus sagt, dass er sein Leben gibt für die Schafe, das heißt, er kämpft mit diesem Wolf, er lässt sich die tödlichen Wunden zufügen, damit die Schafe heil bleiben. Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und vorher heißt es, dass er um unsere Schuld und um unsere Missetaten willen zerschlagen wurde. Er hat also eine andere Lebensphilosophie. Er opfert nicht die anderen, sondern er opfert sich selbst. Und dadurch schenkt er den Frieden der Vergebung in Herzen, die sonst diesen Frieden nicht kennen. Wir sprachen vor einiger Zeit mit einem Christen, der in Afghanistan noch arbeitet. Er gehört zu den Christusträgern, die in Kabul dort Lepraarbeit noch tun. Er sagt, wie soll es in solch einem Gebiet Frieden geben, wo jede Gruppe die andere hasst und keine Gruppe Vergebung kennt. Zu diesem Wolfscharakter gehört, dass er keine Vergebung kennt. Jesus hat eine Lammesnatur und das Mittel seiner Verständigung ist Vergebung und Frieden in den Herzen, auch durch Vergebung. Und dann heißt es, dass er die Schafe kennt, er kennt die Seinen. Würden Sie sich freuen, wenn jemand Sie ganz kennt, wenn er weiß, welche Fehler Sie alle schon gemacht haben, wenn er dabei gewesen war, wo Sie froh sind, dass sonst niemand dabei war, wenn er weiß, welche unreinen Gedanken Sie haben, wie Sie manchmal in Gedanken Leute auseinanderreißen, wie der Hochmut öfters siegt, wie vielleicht irgendetwas, was Gott einem als Gabe gegeben hat, missbraucht wird, bis hin zur eigenen Geschlechtlichkeit und vieles mehr. Jesus kennt uns und er ist nicht erschreckt über uns. Warum? Weil er aus Liebe das wusste und sich für uns geopfert hat. Und deshalb ist es schön, dass er uns ganz kennt und dass wir vor ihm, uns nicht verbergen müssen, sondern ganz offenbar werden können. Er kennt uns und liebt uns trotzdem. Er sagt dann, dass da noch andere Schafe hinzukommen, aus einem anderen Stall letztlich. Das heißt, Christen oder Gläubige sind nie exklusiv, sondern es gibt immer noch andere, die Gott hinzufügt. Damals dachte das Volk Israel, wir sind die Schafe seiner Weide und alle anderen gehören nicht dazu. Und Jesus sagt, oh doch, da kommen noch ganz viele dazu, die meine Stimme hören werden und die meine Schafe sind. Das finde ich großartig, wenn Menschen die Stimme Gottes hören. Wie spricht denn Gott? Spricht er bayerisch, hessisch, ostfriesisch, portugiesisch, schweizerdeutsch oder was sonst? Spricht er die Sprache der Gebildeten oder des Hilfsarbeiters, des Topmanagers oder der Hausfrau? Ich finde es großartig, welche Übersetzungsarbeit Jesus leistet, um Sie und mich anzusprechen. Wenn Sie einmal überlegt haben, durch wen hat Gott Sie alles erreicht? Durch wen hat er zu Ihnen gesprochen? Manchmal waren es die Leute, die Ihnen was gesagt haben. Manchmal waren es aber auch die Leute, die Ihnen gar nichts gesagt haben, die Sie nur beobachtet haben. Sie haben festgestellt, der hat irgendetwas, was mir fehlt. Manche mag es ganz direkt so mit dem spitzen Zeigefinger, du bist gemeint. Der andere würde erschrecken und sagen, oh weh, der ist viel zu penetrant und zu persönlich, das liebe ich nicht. Ich hätte es gerne indirekt, so wie man so einen den Mantel hinhält, dass er so hineinschlüpfen kann. So möchte er zum Glauben kommen. Und das weiß Gott, den einen spricht er ganz direkt an und den anderen sehr indirekt, aber er weiß, wie er den Einzelnen erreicht. Er spricht nicht nur durch Worte, auch durch Umstände. Er kann durch Gegenstände sprechen, indem man vor einer Tür steht plötzlich und hat den Schlüssel vergessen und sagt, oh, ich habe auch in meinem Leben so manches Problem, wo ich scheinbar den Schlüssel des Gebetes zum Beispiel vergessen habe und die Tür geht im Moment nicht auf. Ich muss sehen, dass ich den Schlüssel bekomme, um die Tür zu öffnen. Er spricht auch durch eigene Fehler. Mancher ist erst bereit, Jesus kennenzulernen, nachdem er feststellt, mein Leben ist moralisch den Bach runtergeschwommen und ich kann mich nicht selbst anhalten in diesem weggetrieben werden. Ich brauche jemand anders, der mich hält, der mich daraus holt. Mancher wird durch gesundheitliche Probleme angesprochen, ein anderer durch Probleme an seinem Arbeitsplatz. Jesus hat sehr viele Weisen, wie er redet. Ein Herz muss angerührt werden, damit es einen neuen Führer bekommt. Und dieser Führer ist Jesus. Ich kann mit ihm reden und kann sagen, du bist derjenige, dem ich vertraue. Und wenn ich ihm vertraue, gehöre ich zu seinen Schafen, bildlich gesprochen, und folge ihm. Ich habe ein neues Lebensziel, nämlich dieses Lebensziel, mit Jesus zu leben, zur Ehre Gottes. Und da habe ich in einem Buch, das ich gerade lese, eine Formulierung gefunden, die viele vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten kennen. Für mich war sie neu und sehr gut. Die hieß: Lebensziel bestimmt Lebensstil. Lebensziel bestimmt Lebensstil. Kann man lange drüber nachdenken. Ich denke, dass das gut und richtig ist. Ist die Frage, was ist mein Lebensziel? Wie wirkt sich das aus? Wenn ich Jesus folge, habe ich die Gewissheit, er führt mich zum Ziel, sogar über die Todesgrenze hinaus. Er sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Seine Stimme kommt heute gerade auch im Wort Gottes zu mir, indem ich es lese oder höre, darüber nachdenke. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Ewiges Leben heißt eine ewige Verbindung mit dem wunderbaren Gott, der nie aufhören wird. Und das ist sehr schön. Und dann heißt es, sie werden in Ewigkeit nicht umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Da gab es ein Beispiel, wo jemand gestorben ist und einer versuchte, einem Kind jetzt diesen Tod klarzumachen. Das war in den Bergen. Und sagte, weißt du, wenn so ein Hirte seine Schafe zum Beispiel oder seine Tiere auf dieser Weide hat, irgendwann kann es sein, dass die Weide abgeweidet ist und dann gibt es einen Weidewechsel, dann führt er sie auf eine andere Weide. Und weißt du, wenn wir sterben, dann ist das so, wie wenn der Hirte uns von der einen Weide wegnimmt und führt uns auf eine andere Weide. Aber es ist derselbe Hirte, der dort auch für uns sorgt. Das finde ich ein sehr schönes Bild des Vertrauens und einer Führung, die auch über den Tod hinaus geht. Und dann heißt es, niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Ein schönes Bild der Geborgenheit, wo jemand da ist, der uns festhält. Ja, zurzeit ist ja gerade dieses Stichwort Treuhand im Gespräch. Gibt es wirklich menschliche Hände, wo man sagen kann, das ist eine Treuhand, ohne dass dort irgendetwas daneben geht? Jesus sagt, meine Hand wird euch festhalten, niemand wird euch da herausreißen. Und das ist die Grundlage für meine Glaubensgewissheit. Ich bin nicht gewiss, weil ich Theologie studiert habe oder irgendwie eine besondere Moral vertrete, sondern ich bin als Christ des ewigen Lebens gewiss, weil Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das heißt, ich halte sie fest und bringe sie zum Ziel. Ich hoffe, dass Sie diese Gewissheit auch haben oder gewinnen. Das heißt, auch in schweren Tagen wird diese Hand einem festhalten. Da gibt es so ein Lied, das viele kennen. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Und das wäre schön, wenn wir mit dieser Überzeugung leben, dass eine Hand, die uns ergriffen hat, dass ein Hirte, der uns führt, der mich kennt, dessen Stimme ich höre. Und warum soll es nicht auch einen Herdentrieb geben, der positiv ist, dass ich gerne mit Gleichgesinnten und ähnlich Gearteten zusammen bin, aber letztlich nicht mich der Herde nur anvertraue, sondern dem richtigen Führer. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du dieser Hirte bist. Hab Dank, dass du auf so vielfältige Weise mit uns geredet hast. Danke, dass du persönliches Interesse an jedem von uns hast. Schenke, dass das Vertrauen zu dir entsteht und wächst. Und hab Dank, dass du sogar über die Grenze des Todes hinaus uns begleitest. Hab Dank für die Lebensgemeinschaft mit dir. Amen.